Heute philosophieren wir Prozessphilosophen über.
So Process Mining ist so ein bisschen dieser elitäre Golfclub im Prozessmanagement, weil das ist so unglaublich teuer, dass in der Regel...
Ja, aber Daniel, das ist eine richtig gute Analogie, die du machst, weil am Ende des Tages...
Elitäre Golfclub...
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer unseres Podcasts. Die Prozessphilosophen sind heute versammelt zu einer absoluten neuen Episode und das sogar in Originalbesetzung. Ich freue mich riesig, Christoph, dass du wieder dabei bist. Wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Mir geht's gut soweit. Im Westen nichts Neues.
Wie nichts Neues? Du hast doch ohne Ende gepostet letzte 2 Tage.
Ja, weil ich es mal wieder geschafft habe, zwecks am Feiertag, dass ich was poste.
Wunderschön, wunderschön.
Ich bin nur stolz, dass ich so viele Leute, dass ich die Taktik vom Roland angewendet habe und so viele Leute getaggt habe, dass ich dementsprechend viele Likes bekommen habe.
Ja, der Roland macht mehr Leute in Tagging als Kontext in Text.
Ja, das war mein Ziel. Ich glaube, ich habe mehr Leute getaggt, als ich Wörter im Text habe.
Da fühlt man sich immer so verpflichtet zum Antworten oder zum Liken, ne?
Warum? Ich lese die Namen eh nie.
Naja.
Also ich habe nur deswegen geantwortet, weil ich mir durchgelesen habe, was der Christoph gemacht hat. Und ich habe mir seine Seite angeschaut.
Die habe ich mir auch angeschaut.
Deswegen habe ich geantwortet. Ich habe erst mal später gecheckt, dass ich getaggt wurde.
Naja, ja. Sag ich jetzt nicht dazu. Du repostest auch Prozessphilosophen nicht, wenn man dich mitten taggt. Dann müssen wir irgendwie noch eine eigene Spalte bei dir hinzufügen. Ja.
Ja, genau. Aber du machst das jetzt so, dass du mir schreibst, bitte reposten, dann mache ich das.
Ja, das ist gut. Ich lerne. Christoph, wie lange hast du deine Webseite gebaut? Hast du die noch nach einem traditionellen Wege gebaut oder hast du die mit Lovable Muffix runtergecodet?
Na, auch nicht.
Wie lange war dein Prompt?
Ich habe KI benutzt, aber nicht Lovable. Bruttozeit 1,5 Wochen. Und hier. Ja, Bruttozeit, also das ist immer dazwischen. Aber ich habe es ungefähr, also irgendwie nach 2-3 Tagen habe ich die fertige Website gehabt. Und dann kommt einmal das Ausprobieren und Testen, wo dann ein paar Sachen nicht passt habe, was ich wieder ausbessern habe müssen. Dann die ganzen, ich habe es dann immer gegenchecken lassen von verschiedenen KI-Agenten, überprüfen lassen, auch sicherheitstechnisch und so. Deswegen dann 1,5 Wochen, weil ich mir einfach sicher sein wollte, okay, das passt jetzt so. Dann ist mir eingefallen, okay, ich könnte auch eine englische Version machen, weil ich auch ein paar englischsprachige Kunden habe. Solche Dinge.
Ja, cool.
Stark. Was hast du genutzt, wenn das, sag mal so, public ist?
Abacus.ai und Claude Code.
Okay. Wo hostest du das, wenn das mit Claude Code ist? Ist das dein eigener Server?
Also, hosten tue ich es über Hostinger. Ich hätte es auch über einen Hostinger KI-Agenten machen können, aber wieso soll ich was für einen Hostinger zahlen, wenn ich eh gerade für Abacus.ai und für Claude Code ein bisschen was zahle? Und die habe ich halt immer gegenseitig dann überprüfen lassen. Das ist nämlich das Lustige. Ich glaube, das ist so einer der Kern, oder das, wie sagt man, der Kern oder der zukünftigen Kernaufgaben von Codern, wenn die Vibe Coding zusätzlich nutzen, dass sie dann halt das, was Vibe gecodet ist, dann so immer wieder von einer anderen KI, von einem anderen Agenten überprüfen lassen und auch selbst überprüfen, solche Dinge. Das ist eigentlich richtig spannend gewesen.
Wobei, ich würde nicht sagen, dass es neue Arbeit ist, weil ich meine, die Senioren haben fast immer nur Code-Reviews gemacht. Das ist jetzt einfach eine Code-Review von einem nichtmenschlichen Akteur.
Achso, ja, aber dass sie auch einen KI-Agent, also dass sie nicht nur einen KI, dass sie jetzt zum Beispiel nicht nur Visuals, also GitHub Copilot haben oder Claude Code oder so, sondern dass sie einen zweiten Unabhängigen davon haben und das dann auch so nutzen, um gegenseitig zu reviewen. Also aber
ja, das glaube ich.
Ich bin halt überhaupt kein Coder. Damit kann ich auch komplett falsch liegen.
Also ein guter Freund von mir, der baut aktuell mit 6 parallel, 5 oder 6 parallel.
Ja, ich glaube, dass du aktuell in der Richtung gehst, dass du mehrere Agenten hast, die halt unterschiedliche Seelen haben, die dann auf unterschiedliche Art und Weise zusammen kollaborieren. Aber cool.
Ja, so wie Daniel gerade gesagt hat, der Freund von ihm, der irgendwie 5, 6 verschiedene parallel hat. Ja.
Ja, der eine macht Frontend, einer macht Backend, einer macht Sicherheit mit Code Review. Ja. Ich weiß gar nicht, was die noch alles machen. Also es ist wirklich. dann hat er, also der hat wirklich die höchsten Lizenzen auch immer. Er hat irgendwie bei Cloud die ganze Pro Max. Also der wirklich verschießt ordentlich Geld im Monat an Tokens. Und dann heißt es immer im Telefonat, warte mal kurz, ich muss mal kurz einen neuen Prompt eingeben. Dann läuft er wieder 5 Minuten. So bespielt er quasi seine 6 Agenten parallel, die dann immer 5 Minuten arbeiten, solange kann er wieder den nächsten bespielen und die Aufgabe geben. Schon spannend.
Das war auch einer der Gründe, warum es halt 1,5 Wochen dauert hat, weil ich dann wieder 5 Stunden warten habe müssen, bis meine Tokens erneuert sind oder meine Credits. Und ich habe mir gedacht, ja okay, ich muss jetzt nicht sofort live sein. Dann warte ich halt 5 Stunden und konzentriere mich jetzt voll auf den Workshop, den ich zu tun habe und du nicht dazwischen immer wieder prompten.
Ja, aber theoretisch, wenn das dein Mitarbeiter wäre, dann ist das genauso.
Dass ich in 5 Stunden warten lasse.
Ja, wenn du deinen Mitarbeiter hast, dann gibst du ihm eine Aufgabe. Wenn er mit der Aufgabe fertig ist, dann schaust du es an. Ich glaube, dass sich die Arbeitsweise eher in dieser Richtung, weißt du, wechselt. Ja. Dass du sagst, okay, es gibt hier irgendein Dashboard. Also es sind schon viele, die nicht mehr so arbeiten, dass du wirklich mit den Agenten chattest, sondern dass du halt sowas wie ein Kanban-Board hast für die Agenten. Die Agenten schnappen sich Arbeit. Wenn ein Task fertig ist, dann hast du da Review-Task, weißt du? Dann schaust du, was er gemacht hat und dann gehst du eigentlich weiter, dass du quasi so Hybrid-Scrum-Teams hast, die dann eigentlich irgendwie zusammenarbeiten. Gut, aber kommen wir dazu, was der Daniel gefragt hat, und zwar, was passiert in deinem LinkedIn-Bubble? Und ich könnte starten, weil ich sagen würde, in meinem LinkedIn-Bubble hat der Christoph sehr viel gepostet. Und viel darüber, dass er als Zwergmesser seine eigene Webseite gebaut hat. Das ist super spannend. Also ich meine, wenn der Christoph etwas postet, ist das für mich immer spannend. Ich lese das immer. Ich freue mich immer, wenn er etwas postet.
Schön. Christoph,
wie sieht es bei dir aus?
Es ist ein guter Punkt tatsächlich. Ich habe mich heute so die letzten 1-2 Tage richtig aufregen müssen, weil ich bekomme, warum auch immer, in meinem Feed Nachrichten zu Themen, die so wirken, wie als wäre ich jetzt auf Instagram oder Facebook. Sowas wie, da war irgendwie ein Bild von natürlicher Nahrung und dann ein Bild von Nahrungsergänzungsmitteln und Tofu und so veganer Nahrung. Und die Nachricht dazu war so auf der Art, ja, das, was sie uns früher verkauft haben und das, was sie uns jetzt verkaufen wollen, so verschwörungstheorie-mäßig. Ich denke mal, Alter, was hat das mit LinkedIn zu tun? Das ist so richtig Facebook- und Instagram-mäßig. Und ich kann mich erinnern, vor 2-3 Jahren ein Kontakt aus meinem Netzwerk hat da schon mal geschrieben, er hat das Gefühl, dass LinkedIn immer mehr zu, das neue Facebook wird. Dass ich jetzt da, ich meine, voll komisch. So ist, ich persönlich finde nicht, dass der LinkedIn die geeignete Plattform dafür ist. Aber da haben wir eh auch schon mal in der, weiß nicht, ich glaube in Folge 13 oder so drüber gesprochen. Könnt ihr euch erinnern?
Ja, das Spannende ist, es spielt ja auch die Sachen aus, die man sich dann länger anschaut. Da hast du dich vermutlich so lange darüber aufgeregt, dass sich jetzt der Algorithmus denkt, jetzt spiele ich nur noch so ein Zeug dir aus.
Wahrscheinlich.
Es ist spannend, dass quasi gestern eine längere Podcast gehört, wo es darum ging, wie sich die Algorithmen aktuell verändern und wie man irgendwas ausgespielt bekommt innerhalb von LinkedIn, beziehungsweise auch den anderen Plattformen. Und dass mittlerweile Also ich kann mich noch erinnern, wir haben lange Zeit auf Instagram und auch auf Facebook und auf den ganzen Plattformen darauf geachtet, wann spielen wir was aus, welchen Tag, wie oft pro Woche. Und mittlerweile werden die Plattformen einfach nur noch zugeschüttet mit Inhalt, nach dem Motto, irgendwann wird davon schon ein Reel funktionieren und dann werden sich die Leute anschauen und da sind das dann teilweise so, okay, dann machen wir halt 50 TikToks am Tag. Also, what? Das ist krass. Einfach diese Masse an, und man, also ich finde, worauf ich hinaus will, man sieht es jetzt gerade an LinkedIn, wir hatten also die letzten eineinhalb Jahre relativ viel AI-generierte Texte, also Work-Effort-Postings, ne, irgendwie durchstrukturiert, immer wieder ein Text, ein paar Bullet Points, was denkst du darüber, was ist deine Meinung, das waren so die klassischen LinkedIn-Posts der letzten Zeit. Und ich muss zusagen, dass jetzt in letzter Zeit kommt wirklich ein cooles Schaubild nach dem anderen, du kommst aber noch kaum hinterher, weil du, also das ist schon gut aufbereitet und es sieht auch schön aus in der Regel, diese schematische Darstellung. Aber das ist jetzt einfach diese neue Evolution an Images 2 oder wie auch immer die ganzen Elemente heißen. Images 2 wird ja jetzt gerade relativ viel genutzt bei ChatGPT. Das ist krass. Jetzt kriegst du eine Infografik nach der anderen rausgeschossen und jetzt wird halt mit den ganzen Infografiken das geflutet. Sieht cool aus, aber es ist auch super schwer, mittlerweile hinterherzukommen. Einfach von der Masse her an Infografiken. Let's see, wo das hingeht.
Was wünscht ihr euch von LinkedIn, wenn man schon darüber jetzt diskutiert?
Ich muss sagen, wieder mehr Persönliches. Also das, was wirklich raussticht, sind Sachen, da muss ich sagen, will ich jetzt zum Beispiel Rebecca Hunschel, ist zum Beispiel eine Person, ist aus München, macht Female AI Club und die hat immer sehr persönliche und wirklich ein Posting, wo du einen Mehrwert mitnimmst und wo sie auch aus ihren persönlichen Informationen aus dem beruflichen Kontext, also jetzt nicht so tagebuchmäßig, wo du sagst, okay, das ist jetzt hier so Facebook in auf, sondern eher so aus dem beruflichen Kontext persönliche Erfahrungen und Know-how weitergibt. Das finde ich viel, viel authentischer als die 700. Infografik, die mit Images 2 generiert wurde und rausgepustet wird. Aber ist auch nur meine Präferenz.
Also ich würde mir wünschen, dass die dass die altes Twitter-Algorithmus übernehmen.
Weil 250 meine, Zeichen?
Nee, wie viel waren das? Nein, das stört mich nicht.
Wie viele Zeichen
waren das? Das, was, weiß ich nicht, aber das, was mich stört, ist, ich meine, du followst Leute aus irgendeinem Grund, ne, die du vielleicht spannend gefunden hast oder sowas. Und ich finde es ziemlich krass, dass ich deren Beiträge nicht bekomme. Deswegen musst du so viele Infografiken machen, weil du das nicht bekommst. Ich glaube, wenn du halt einfach die Infos bekommst von den Leuten, mit denen du connected bist, per se, dann würden die Nachrichten auch kürzer. Und aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ne? Wenn du sagst, aufpassen, in einer Woche bin ich in Stuttgart, weil da, keine Ahnung, Meetup ist und sowas, bekommt das halt keiner aus meinem Bubble, wenn ich da jetzt nicht einen riesen fetten Stuttgart-Logo mache, weißt du? Es ist einfach, deswegen machen wir alle Infografiken. Ich meine, was poste ich in letzter Zeit? Ich sage, pass mal auf, hier waren zwei Podcast-Folgen, wenn ihr das nicht mitbekommen habt, weil ich die nur reposte. Dann mache ich schon mal sowas wie Podcast-Wochenende und dann beschreibe ich so quasi das, was mir im Kopf geblieben ist. Ich muss trotzdem drei Fotos da reinhängen, die schon eh 6-mal irgendwo gepostet sind. Aber wenn du das nicht machst, dann bekommen das die Leute nicht, weißt du? Und das finde ich eigentlich schade, weil rein theoretisch die Leute, mit denen du connected bist, wenn du weißt, okay, die bekommen die Nachricht und die ist ja kurz, so wie das bei Twitter war und das war immer so, dass du die Nachricht bekommen hast, dann überfliegst du die und siehst du, dann brauchst du keine Fotos halt immer machen, weil die Infografiken sind, viele von denen sind mega schön und alles, aber mittlerweile müssen wir egal was posten. Ich bin jetzt gerade auch da fotografiert jemand einfach sein Bildschirm. Also sorry, da ist ja kein Mehrwert. Also weißt du, null. Dann davor ist irgendwie so ein Köpfe von hinter, so 6-mal und dann ist halt nochmal Köpfe von hinter. Also das ist einfach, wenn du keinen Post mit einem Bild machst, dann wird er einfach nicht, überhaupt nicht gepusht. Dann hast du irgendwie 50 Impressionen, wobei du vielleicht, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Leute hast, mit denen du connected bist. Und das ist halt eigentlich das, warum die das overpushen, dass man so viele Bilder überhaupt posten muss. Und das ist schade.
Wie siehst du das, Christoph?
Der will mehr Instagram-Fotos.
Nein, ich habe mich von Instagram tatsächlich vor ein paar Monaten schon abgemeldet. Aber es ist,
jetzt, wo du es sagst, es war tatsächlich so, wie ich mit LinkedIn gestartet habe. Da war es normal, dass man kein Foto dazu postet hat. Da ist es wirklich nur um Text und damit eigentlich Inhalt gegangen. Und ich habe mir es gerade überlegt, wie ich da meinen Website-Post gemacht habe. Ich wollte eigentlich nur Text posten und dann habe ich mir gedacht, ah nein, ich muss irgendein fucking Bild dazu posten, sonst sieht es keiner. Deswegen habe ich dann einfach das Comic-Bild von mir einfach genommen.
Wunderhübsch.
Der ich aber auch schon 6-mal gesehen habe. Ja, also nee, der ist ja super schön, das ist ja wirklich super schön. Aber genau, das ist genau das Problem, wo ich meine, es sind so viele Leute, die mir dann, also ich habe letztes Mal wirklich in einem Anruf hat mir jemand gesagt, ey, du bist so ein, also nicht in Bösen, aber sowas wie du, warum supportest du mich nie und machst du nicht Like oder Repost? Weißt du, ich sag, also entweder bin ich blind oder ich habe das noch nie bekommen, weißt du? Und also ich bekomme viele Sachen einfach nicht oder und so und das finde ich auch schade, weil es ist halt schade, so, was soll ich sagen?
Wenn wir Freundschaften mittlerweile davon abhängig machen, ob der LinkedIn-Post geliked wurde oder ob du meine Story auf WhatsApp oder Instagram geschaut hast. Je nachdem, Ü40 guckt man dann WhatsApp-Stories.
Das ist halt eher so in der Richtung, Daniel, wo wenn du weißt, dass du mit den Menschen irgendwie zusammen bist und der macht keine Reaktion, dass es dann halt so eher genommen wird, weißt du, negativ. Und ich kann es verstehen, weißt du, ich finde es schade. Also, aber was soll ich machen, weißt du?
Jetzt, ich glaube, wenn die Zuhörenden jetzt zugucken, ich habe gerade eine Grimasse gezogen, ich finde es nicht schade. Das ist auf Instagram das Gleiche. Du bist mit den engsten Freunden unterwegs, ich poste eine Story, wie wir Rennrad fahren gegangen sind. Unseren Freunden wird es nicht ausgespielt, weil der Content oder quasi der Algorithmus einfach zu voll ist. Mein Gott, ich bin doch jetzt nicht böse, dass die kein Like da abgeben. Also.
Aber die liken das nicht, dass du halt so viel Fahrrad fährst. Das ist nicht deswegen, dass die das nicht sehen. Die machen das schon mit Absicht. Weil du schreibst so, ah, heute Wochenende, 330 Kilometer. Ich kenne ein paar von denen, die sagen, der Arsch, der ist ja 330 Kilometer gefahren, ist ja normal, ich fahre maximal 20. Deswegen bekommst du kein Like. Das hat gar nichts mit dem Algorithmus zu tun. Die sagen dir dann nur nicht direkt so, dass du dir eigentlich nur nerven wirst, dass du 330 Kilometer gefahren bist.
Passt. Naja, also, ich nehme das mit Humor. Alles easy.
So, aber so. Wir sind jetzt hier, damit wir über wichtige Themen sprechen. Und Christoph hat uns ein wichtiges Thema mitgebracht.
Christoph war total euphorisch.
Der war sofort euphorisch am Anfang. So jetzt, Christoph, was hast du uns für Thema mitgebracht? Und wie leitest du die an? Da bin ich echt gespannt.
Etwas ganz Zaches habe ich gelernt.
In Wirklichkeit habe ich das Thema nicht mitgebracht, sondern Matusch, du hast das Thema in einer unserer Vorbesprechungen vor 4 Wochen mitgebracht und ich habe es einfach aufgegriffen und habe mir gedacht, ja okay, dann gebe ich mir nach fast was ein Jahr, 2 Jahren, oder? Nach fast 2 Jahren gemeinsamen Podcast einmal die Mühe, mich vorzubereiten auf eine Folge. Und das Thema ist das White Paper vom Will van der Aalst, Object-Oriented Process Mining.
Nehmen wir uns mal mit, was waren deine Gedanken dabei?
Ja, Object-Oriented und Object-Oriented im Prozessmanagement ist einfach eine falsche Weltansicht in der Prozessmanagement-Welt.
Erklär mal kurz OCPM, wie du das verstanden hast, damit unsere Zuhörenden, die jetzt vielleicht mit Object-Oriented Process Mining noch nichts zu tun hatten oder noch keine Erfahrung daran haben, was sehr oft so sein kann, dass sie nochmal kurz abgeholt sind. Was verstehst du darunter, bevor wir mit Vor- und Nachteilen anbeigen?
Also dazu müssen wir halt ganz kurz auch beschreiben, Process Mining macht in Wirklichkeit nichts anderes als die digitalen digitalen Zeitstempel, danke, genau, die Timestamps, die digitalen Zeitstempel einer Prozessinstanz so quasi aufzusammeln, chronologisch anzuordnen und wir sehen dann, okay, wie ist jetzt genau diese Prozessinstanz durchgelaufen. Mhm. Und dieses, ich meine, in Wirklichkeit ist dieses Process Mining schon object-oriented. Weil in Wirklichkeit sammelst du einfach nur Zeitstempeln von irgendwelchen Objekten, von irgendeinem Statusänderung oder Zeitstempelaktivität eines Objekts, eines digitalen Objekts. Und die, also das, was ich vom White Paper her auch rausgelesen habe, was Object-Oriented Process Mining jetzt lösen will, die Herausforderung war immer, dass zum Beispiel eine Bestellung mehrere Objekte haben kann. Und das aber im klassischen Process Mining nicht getrackt werden kann, weil du theoretisch nur irgendwie ein Objekt zeitstempelmäßig erfassen kannst. Das heißt, du hast nur dieses One-to-One, diese One-to-One-Relation, was, by the way, auch bei BPMN 2.0 offiziell eine Regel ist und eine Katastrophenregel ist. Aber abgesehen davon, genau, das will das Object-Centric Process Mining lösen, indem es auch das Many-to-One- oder One-to-Many-Relationen möglich macht. Das heißt, dass ich sagen kann, okay, eine Bestellung besteht aus 5 Rechnungen und alle 5 Rechnungen können in der gleichen Prozessinstanz gezeigt werden. Das heißt, wann sie kommen, wann sie in Bearbeitung gestellt werden, wann sie bezahlt werden. So ganz grob gesagt zum Beispiel.
Also sagen wir vielleicht zusammenfassend, Process Mining ist relativ eindimensional.
Ja.
Und Object-Centric Process Mining versucht mehrdimensional zu sein, also verschiedene Wege zusammenzuführen, so ein bisschen diese Prozesslandkarte, weil du ganz viele Prozesse, die dann zusammenarbeiten, Order to Cash, was sind Purchase to Pay, so dieses klassischen Prozesse, die dann quasi ineinander übergehen.
Es ist tatsächlich noch viel, viel lustiger, weil er so quasi behauptet wird auch, dass das Object-Oriented Process Mining einen holistischen Blick auf den Prozess gibt. Was allein der Name Object-Oriented, was im absoluten Widerspruch steht. Wo ich tatsächlich ein bisschen grantig bin drüber.
Jetzt können wir da tiefer einsteigen. Aber wenn man das so ein bisschen mit Metapher hinterlegt, was ich ja cool finde, ist ein klassischer Prozess. Also am Ende ist ja Grundlage mit Metaphern.
Also Metapher. Ich habe verstanden mit Hafer und war jetzt komplett lost.
Ich auch.
Metapher. Also, rein theoretisch basiert die Theorie von Process Mining nur auf Events. Ne? Du hast quasi einen Zeitstempel und du hast etwas, wo das quasi drin war. Und ein klassischer case-zentrischer Process Mining, das ist quasi die Grundlage von den allen Process Minings, ist sowas wie Pfadfinder. Also du suchst nach Spuren, versuchst die Spuren irgendwie zusammenzubinden und die Spuren kannst du zusammenbinden anhand von Referenzen, ist ja klar. Also wenn du einfach eine rote Spur siehst, halt mal am Anfang, dann in Mitte von Wald und dann am Ende, dann gehst du davon aus irgendwie, dass es sehr wahrscheinlich gleiche Spur ist.
Da war Stau.
Und wenn du daneben eine grüne Spur siehst, dann siehst du halt einfach einen anderen Pfad. Und die versuchen quasi diesen Referenzen zusammenzubinden. Das heißt, die brauchen schon eine Referenz, die brauchen dann einen Zahnstempel und idealerweise auch die Aktion. Und damit schaffen die einen Prozess, oder halt, die nennen das aber case-centric, das ist ja schon halt auch spannend, nachzubauen. Und was die dann on top machen, ist, die haben ja sehr, sehr viele von diesen Faden, also unheimlich viele idealerweise. Und danach versuchen anhand von diesen sehr vielen Faden, also sehr viele Pfadfinder, die da quasi durchgelaufen sind, zu identifizieren, was davon könnte ein Muster sein. Also an sich sind das quasi so Detektive. Und
das ist der Ameisenhaufen. Let's go.
Darauf basierend, genau, das ist so eine gewisse Ameisenhaufen und darauf basierend vermuten die, dass es ein standardisierter Ablauf sein könnte. So. In späteren Zeitpunkten kann man drüber halt so standardisierte Modelle legen und dann geht das darum, ob man so eine Divergenz zu, also so einen Unterschied zu den vermuteten Modellen eigentlich hat und so weiter. Aber am Ende ist der klassische case-zentrische Prozess meinen nichts anderes als Pfade nachlaufen und daraufhin basierend ein schöne Prozessdiagramme zu erzeugen, wie eigentlich der Prozess funktioniert. Und das Schöne daran ist, also das wirklich Schöne daran ist, dass wenn jemand jetzt sagt und sagt, schau mal, der Christoph kommt in ein Geschäft, der macht jetzt eine Bestellung, dann bezahlt er, dann bekommt er die Ware und dann ist er Happy Customer. Und aus Daten kommt dann aber heraus, dass der Christum zwar in Geschäft kommt, der zwar die Ware abgeholt hat, aber erst mal zwei Wochen später bezahlt. Und deswegen hat diese Firma eigentlich Probleme, weil viele Leute das genau andersrum machen. Und deswegen ist halt das als eine der coolsten Prozess-Discovery-Disziplinen da. Ne? Also neben dem, dass ich halt die Leute frage, wie die das überhaupt machen. Das ist Prozess-Mining. Eine Discovery-Diszipline.
So wie ich das immer verstanden habe, versucht es eigentlich so ein bisschen diese Silos aufzubrechen. Ne? Man spricht immer, dass man nicht sagt, okay, so wie jetzt mal auf dein Beispiel genommen, Matusch, dass der Einkauf sieht nur die Bestellung, die Logistik sieht nur die Lieferung und Buchhaltung, in dem Fall würde nur die Rechnung sehen, sondern dass du das halt versuchst, irgendwie zusammen zu verknüpfen, wie das dann in einen kompletten Kontext passt. So, Christoph, wo ist jetzt dein Rage?
Also, und
Warte, wir waren nur bei den Case-Zentrischen. Genau. Es gibt jetzt der neuartige Objektzentrische und da hat Objektzentrik. Und da ist das Problem bei der Case-Zentrischen ist, dass du eigentlich keine so richtige Beziehung zwischen den Durchläufen hast. Also du hast quasi immer Cases und du siehst, okay, hier ist ein Optimierungsweg, weil dein Mensch, nicht mal Optimierungsweg, hier haben wir ein Compliance-Issue, weil jemand sich Ware erstmal abholt und danach bezahlt. Also das ist passiert in vielen Unternehmen und deswegen kannst du da eigentlich Optimierungspotenziale finden. Du siehst da auch die Bottlenecks, weil du siehst vielleicht, okay, hier haben wir die Bestellung bekommen und standardmäßig kommt Bestellung erstmal nach zwei Wochen raus. Und in Objektzentrischen gehen die davon aus, genau das, was der Christoph gesagt hat, dass du halt der Einzelinstanzkontext ein bisschen vergisst und du versuchst quasi ein Objekt nachzubauen, nachträglich so. Anhand von den gleichen Daten. Und das heißt, du versuchst rund um den Kontext von Objekten eigentlich ein Mining zu machen. So. Jetzt kommen wir dazu, warum das Christoph nicht so ganz gefällt, was da in den Theorie steht.
Also, es gibt ein paar Punkte. Und am Ende des Tages, ich meine, der Hauptpunkt ist so ein grundlegendes Business Process Management Dilemma.
Jetzt bin ich gespannt.
Also, Prozessmanagement hat ja tatsächlich, ich meine, ganz früher noch damit begonnen, dass man die effizienteste Montagelinie haben wollte, etc. Aber dann vor allem so in den 70er und 80er Jahren, wie die ganze IT hochkommen ist, war sie tatsächlich richtig objektzentriert, weil es einfach nur darum gegangen ist, man wollte sicherstellen, dass die Instanzen, die der Computer bearbeitet, dass die auch schön sauber prozesstechnisch, chronologisch korrekt durchlaufen. Wir sind aber jetzt speziell im Geschäftsprozessmanagement. Wo sich dann in den 90ern und vor allem 2000ern Prozessmanagement hinbewegt hat, dass man festgestellt hat, ja okay, die Objekte selbst und auch ein PC selbst ist halt nicht verantwortlich dafür, dass das Geschäft funktioniert. Es gibt in Wirklichkeit nur ein Subjekt oder ein Bereich, der dafür verantwortlich ist. Und das sind die Menschen selbst, das sind die Prozessdurchführenden selbst. Das heißt, die Menschen sorgen dafür, dass die Prozesse laufen und die Menschen machen das für Menschen, weil der Endkunde ist auch, oder der Kunde ist auch im Normalfall ein Mensch. Und genau das ist das Problem an diesem Object oder an dieser, dass wir jetzt wieder zurückgehen zur Objektzentrierung. Weil schön, dass ich jetzt weiß, okay, meine Bestellung ändert sich zu dem Zeitpunkt, zu dem Status. Ah, und jetzt mit Object-Centric weiß ich sogar, dass meine Hauptbestellung aus diesen 5 Einzelbestellungen besteht. Boah, cool. Und ich weiß, dass das eine Woche nach Bestellung abgeholt wird. Und noch viel cooler, ich weiß, dass das erst 2 Wochen später bezahlt wird. Ich habe aber keinen Plan, warum, wer, was macht. Dieses Warum, warum machen das die Leute? Warum zahlt der Kunde erst 2 Wochen später? Das ist die essentielle Frage. Die Frage ist nicht, oh, der zahlt erst 2 Wochen später. Wir verbessern das, wir zwingen den dazu, dass er sofort zahlen muss. Viel Spaß mit der Customer Experience bei all den Kunden, die bisher immer 2 Wochen später auf Rechnung zahlen können. Und das jetzt logischerweise ganz simpel und überspitzt formuliert. Aber genau das ist das Thema. Und das Lustige ist, obwohl in dem Paper geschrieben wird, dass dieses Object-Centric Process Mining einen mehrdimensionalen, ganzheitlichen Blick auf unseren Prozess liefert, wird in diesem Paper auch geschrieben, um aber einen wirklich ganzheitlichen Blick zu bekommen, habe ich idealerweise noch Task Mining mit eingebunden, damit ich sehe, warum der Mensch macht, was er macht. Und genau das ist das Thema. Der Punkt ist, und das ist auch tatsächlich der Schwachpunkt beim normalen Process Mining, wo mir, also bei diesem Case-Centric Process Mining, wo mir das Object-Centric Process Mining nicht viel weiterhilft, dass ich nicht weiß, was der Mensch macht. Dass mir der Kontext zum Mensch, zum Handeln fehlt. Mir fehlt komplett Kommunikation. Mir fehlt das Thema Kommunikation. Und Kommunikation ist eins der zentralen Themen auch im Geschäftsprozessmanagement. Und das Schöne ist, und das feiere ich wirklich sehr, das ist nichts, was ich mir einbilde oder wo ich das Gefühl habe, das ist schon in den 70er, 80er Jahren zuhauf bewiesen worden. Und deswegen hat sich in wirklich, das ist einer der Hauptgründe, warum BPMN zu BPMN 2.0 geworden ist, weil sie versucht haben, in irgendeiner Form den Prozessbeteiligten mit den Pools und Lanes und den Nachrichtenflüssen zu integrieren.
Also was ich von ganz vielen Organisationen höre, die überhaupt quasi in das Ganze vordringen wollen, du brauchst ja auch, um diesen Blick oder die Analyse zu bekommen, so gut aufbereitete Daten und auch diese Zusammenhänge zwischen Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Co. müssen zusammenpassen. Und da scheitern ja schon ganz viele Organisationen. Also da wird ein richtiger, krasser Aufwand reingesteckt, damit überhaupt das Projekt gestartet werden kann, damit die Daten zusammengesammelt werden. Also so ein Process-Mining-Projekt besteht weitestgehend aus Datenanalysten, Dateningenieuren. So, und
das ist noch einmal eine Stufe komplexer und schwerer beim Object-Centric Process Mining. Aber darauf wollte ich noch gar nicht eingehen, weil das ist halt okay.
Wobei ich finde es tatsächlich als eine der Grundlagen, was wir als Problem haben. Also ich persönlich bin jetzt nicht Gegner von objektzentrischer.
Ja, weil du ITler bist, Matusch.
Process Mining, weil ich ein ITler bin.
Das meine ich nicht böse, das ist absolut in Ordnung, aber das ist, also wir müssen da offen und ehrlich sein.
Ja,
wenn ich Process Mining einsetze, dann geht es mir nicht darum, dass ich irgendwelche, und ich meine jetzt nicht, also IT-Prozesse, in Wirklichkeit soll es nicht darum gehen, dass ich die Enterprise Architecture Prozesse meiner IT verbessern will, was ich ja in Wirklichkeit super gut damit machen könnte, sondern ich nutze es ja, weil ich sage, ich will meine Geschäftsprozesse so quasi ganz grob gesprochen end-to-end verbessern. Aber da ist es nicht mehr nur die IT oder nur das eine System, das sind es halt vor allem die Menschen, die miteinander arbeiten. So wie ihr richtig vorher gesagt habt, ich will ja wissen, wie jetzt der Einkauf mit der Buchhaltung, mit dem Rechnungsschreibungsteam, mit dem Produktionsteam, wie hängen die genau zusammen? Wie stimmen die sich ab? Wie sprechen die miteinander? Was ist deren Kontext, damit die mit den Objekten genau das machen, was wir im Process Mining sehen?
Jetzt will ich
also was ich damit sagen wollte, warte Daniel, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe per se nichts gegen Objektzentrik. Ich bin bei euch, dass leider nicht alle Daten drin sind, deswegen kann man damit auch Herausforderungen haben, die wir aktuell bei Case-Centric noch nicht haben, und zwar, dass du vermutest, dass es die Daten sind, die du brauchst, und das stimmt nicht. Ich vermute, dass wir nach wie vor beide Elemente brauchen. Das, was ich kritisch sehe, ist, dass das eigentlich nur Anfang ist. Also es ist Start für eine richtige Automatisierung und Digitalisierung. Und das wird sehr häufig einfach vergessen. Und die meisten Process Mining Tools, egal welche das sind, bringen ein weiteres Element. Also Process Mining ist nochmal nur eine Discovery, damit ich weiß, was passiert. Damit ich weiß, welche Daten ich gespeichert habe und welche Prozessschritte ich digitalisiert habe. Das heißt, im weitesten nicht, dass der gesamte Prozess sichtbar ist und dass ich alle Daten habe, weil wenn der Christoph zwei E-Mails schickt nebenbei oder halt einfach Daniel anrufe und das ist nicht gespeichert, dann weiß ich das nicht. Und das ist etwas, wo ich halt starten kann mit einer Analyse. Danach kommt eigentlich eine Optimierungsphase, das heißt, was will ich eigentlich verbessern? Dann sollte eine Execution-Phase kommen, da wo ich die Prozesse digitalisiere und verbessere. Und dann kommt das Controlling. Und jetzt Prozess-Mining-Tools verheiraten das Controlling mit dem Mining. Und dann sagen die, naja, wir können halt etwas jetzt hier verbessern, dann machen wir Triggers und dann meinen wir wieder, wie der Prozess läuft. Aber das stimmt nicht, das ist nicht die Schleife. Das ist, und da finde ich das, also egal welche Discovery-Methoden wir hinzufügen, was ich ja per se schon unterstütze, ja, desto mehr Phasen, desto besser. Wir können halt auch Drohnen jetzt hier einsetzen, die die Menschen beobachten und dann haben wir auch eine weitere Discovery-Phase, wo wir halt sehen, wie die Mitarbeiter richtig arbeiten und so. Wenn wir das digitalisieren, dann haben wir vielleicht noch mehr von den Prozessen. Aber wenn wir hier bleiben, dann Controlling aufsetzen und dann sagen, schauen wir, wie die jetzt nächste zwei Wochen arbeiten, dann werden wir trotzdem nicht viel verbessern. Und das ist mein Kritikpunkt, dass man da vergisst, dass die Prozesse immer noch digitalisiert werden müssen, dass man sich die Daten anschauen muss, was da drin sind, dass die Komplexität, also das, da bin ich voll bei dir, Christoph, dass wenn wir jetzt anfangen, von einem Event multiple Objekte zu suchen, das ist eine Hölle, was da rauskommt. Da bin ich echt gespannt, was da quasi rauskommt, dass wir per se schon in unserem System eigentlich nur falsch digitalisieren. Das heißt, die meisten Menschen duplizieren Daten. Da bin ich gespannt, was wir dann für schöne Objekte hinbekommen. Wenn ich jetzt fünfmal, sagen wir so, in Jira Daten habe, in mein CRM-System Daten habe und in der bekannteste Tools in Deutschland halt die Daten nochmal habe, weil das ist der Standardweg. Ich habe jetzt Daten in ein Enterprise gespeichert, also den dreibuchstabigen mit S am Ende, am Anfang. Dann habe ich die Daten in Excel exportiert, dann habe ich die gleiche Daten in Jira eingetragen, dann habe ich die in E-Mail geschickt und dann habe ich die noch in irgendein SharePoint, wo auch immer, oder Pipedrive oder was auch immer noch hingeschrieben. Ich habe die gleiche Daten, deswegen, weil wir keine richtigen Prozesse haben, fünfmal in fünf unterschiedliche Systeme geschrieben. Jetzt kommen die Datenanalysten, die exportieren die und sagen, boah, schau mal, eure Case ist so krass. Ihr verarbeitet fünfmal die Kundendaten und das ist super wichtig, dass ihr das macht. Und das ist nur deswegen, weil wir keine richtige Integration haben.
Ja, aber das ist die Frage.
Das ist das Problem, was wir haben.
Nein, das ist die Frage. Also die Frage, ich sehe im Process Mining, dass das passiert und dann können wir Analysten, die sich das anschauen, können vermuten, ah, das sind Idioten, die wissen es nicht besser oder ja, die haben da halt kein gescheites System und wissen nicht, wo sie speichern sollen. Und so. Aber es sind nur Vermutungen. In Wirklichkeit müssen wir trotzdem zu genau der Person gehen, die das in dem Tool abspeichert und fragen, ja, wieso ja. Machst du da ein Copy-Paste?
Oder die Drohne schicken.
Dann müssen wir zum nächsten gehen. Wieso machst du da wieder Copy-Paste? Zum nächsten, wieso machst du wieder Copy-Paste? Dass wir überhaupt, dass wir das wirkliche Warum verstehen. Und das ist in Wirklichkeit mit diesem Object-Centric Process Mining machen wir nichts anderes, als wir vertauschen Mittel zum Zweck. Weil am Ende des Tages sollten die Objekte so quasi der Zweck sein und wir Menschen der Zweck und die Objekte das Mittel, so herum. Und wir vertauschen das am Ende des Tages einfach.
Und eine steile These, wird das jetzt nicht eigentlich nur noch alles potenziert durch den Einsatz von KI? Weil wenn man sich jetzt mal überlegt, wir gehen jetzt mal von der perfekten Welt 2030 aus, ein KI-Agent muss eine Rechnung prüfen. Der muss doch eigentlich auch wissen, was ich mit der Bestellung gemacht habe, was habe ich für meine Zahlungsbedingungen, welche Lieferung habe ich, welchen Wareneingang und Co. Wird das dann nicht nur noch viel crazier? Ja,
aber genau das ist der Punkt. Das ist ein super Punkt, Daniel, weil wir könnten vermuten, hey, das wird dann noch viel kranker. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass ja dieser KI-Agent, um richtig gut zu laufen, und irgendeiner von euch hat bei unserer Vorbesprechung dazu tatsächlich einen coolen Artikel dazu gepostet, der das richtig schön zeigt. Der KI-Agent braucht ja genauso dieses Warum, den Kontext exactly. des Handelnden, um zu verstehen, also um es richtig zu machen. Und wenn der jetzt, also, und das ist tatsächlich so ein Lerneffekt von mir. Ich habe vor 3 Jahren, 4 Jahren in meinem Podcast mit einem Process Mining Typen gesprochen und gesagt, oh, mit KI wird's besser, weil du gibst KI einfach die Process Mining Daten und KI macht alles besser. Aber in Wirklichkeit kann KI das gar nicht, weil ihnen der Kontext fehlt, das Warum der einzelnen handelnden Personen. Das heißt, ich brauche sowieso. Also,
und jetzt eine These, die, ja?
Das,
Also, du hast das schon Spannende viele Thesen jetzt musst du abwarten.
Na, weil das Spannende ist folgende. Das Problem ist, dass unser fucking Process Management schon immer gefühlt objektzentriert agiert hat. Und das ist in Wirklichkeit die Katastrophe. Also ich will gar nicht, ich möchte auch nicht den Will van der Aalst in irgendeiner Form anschwärzen oder so. Vor allem nicht persönlich. Will van der Aalst ist ein Process Mining Genie, also den höchsten Respekt vor ihm. Aber die Herausforderung ist, wir müssen so quasi von diesen, wir müssen in das heliozentrische Weltbild brauchen wir. Wir müssen endlich akzeptieren, dass die Sonne im Mittelpunkt ist und nicht die Erde. Das ist meine Aussage, da gehe ich jetzt so raus. Wir müssen akzeptieren, dass Objektzentrierung nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann, sondern dass es um die Subjekte geht. Es geht um uns Menschen, weil wir machen es und wir machen es für uns in Wirklichkeit. Egal wie viel Digitalisierung, egal wie viel KI, was auch immer wir verwenden.
Jetzt haben wir die ganze Zeit aber so ein bisschen drumherum getänzelt, weil wir gesagt haben, eigentlich muss man super viel Arbeit drin investieren, damit wir diese Analyse machen. Und wirklich Transparenz in die verschiedenen Silos, ich würde es heute mal einfach mal Silos jetzt nennen, ein bisschen übertrieben, damit die besser zusammenarbeiten. Jetzt haben wir bei BPM das in der Regel, ich würde sagen, teilweise gut geschafft, in manchen Firmen besser, in manchen Firmen schlechter. Jetzt sehen wir aber gerade, dass diese Motivationswelle, wenn es darum geht, boah, wir bauen jetzt einen KI-Agenten, auf einmal machen alle mit. Meinst du, dass BPM wie lange wird BPM diesen Rückenwind mitnehmen können, damit wir sagen, hey, wir nutzen Discovery-Methoden, wie auch immer sie heißen oder wie auch immer sie angewendet werden. Wir werden diese ganzen Kontexte und die ganzen Prozesse wirklich auch mal darstellen. Ob es jetzt BPM 2.0 ist oder I don't know, irgendwas. Wir werden sie darstellen, wir werden die Abhängigkeiten darstellen. Wir werden auch die Entscheidungsgrundlagen für die und die Gateways darstellen. Und danach wird es eine Ausführung geben, die sich KI-Agent nennt. Ursula.
Ich sehe das tatsächlich ein bisschen pessimistisch und habe da schlechte, sehr negative Vorahnungen. Ich hab wirklich die Angst, weil jetzt, wie du sagst, alle so richtig motiviert sind und Schulungen besuchen und die Firmen den Leuten auch die Möglichkeit geben, selbst auszuprobieren und sich die Entscheidungsträger aber Ergebnisse erwarten. Und dadurch, dass es nicht von vielen nicht nachhaltig korrekt durchgeführt wird, kommt halt als Ergebnis sehr oft nichts raus. Und dann wird man irgendwann sagen, ja okay, es bringt in Wirklichkeit alles nichts. Und dann wird man vielleicht sogar sagen, Prozessmanagement ist schuld. Die haben uns immer gesagt, wir müssen uns einfach den Prozess vorher sauber anschauen und es ist trotzdem nichts rauskommen. Also jetzt so ein bisschen simpel gesprochen, aber wisst ihr, was ich meine, mit welcher Angst ich habe?
Ja.
Das ist so ähnlich wie, ihr könnt euch fix daran erinnern, weil ihr wart da auch live dabei vor 10, 15 Jahren, wie das Thema RPA oder ganz allgemein No-Code, Low-Code-Automatisierung groß geworden ist. Da bin ich als Prozessmanager auch da gestanden und habe gesagt, hey, wir müssen uns zuerst den Prozess anschauen, damit wir wissen, was wir genau automatisieren. Und ich habe so oft erlebt, dass dann nicht so viel rauskommen ist, wie sich die Entscheidungsträger erwartet haben und dass dann dieses ganze Thema war, wir müssen den Prozess vorher aufmalen, jetzt ganz überspitzt gesagt, ist dann wieder so, ja, warten wir auf die nächste Technologie.
Aber
da habe ich ein bisschen Angst.
Aber
lustigerweise. Ja, sehr gerne aber, Matusch, sehr gerne aber.
Ich habe diese Angst nicht, dass wir vielleicht wieder ein paar Fehler machen. Also dass wir eher eigentlich Serpentinenlauf machen als Direktlauf, ist ja für Menschen eigentlich Standard. Die meisten RPA-Tools und Prozess-Mining-Tools bauen jetzt Automatisierungslösungen basierend auf BPMN oder Ähnlichem. Wenn man sich anschaut, die zwei größte, also wird größte RPA-Tool und größte Prozess-Mining-Tool. Ich glaube, am Ende führen alle Wege zu perfekten Prozessen, nicht nach Rom. Und aktuell wirst du halt sehr viele sehr schlechte Agenten haben, Aktuell wirst du sehr viele Lösungen haben, die irgendwie in der Richtung gehen. Irgendwann fragen die sich, hey, was für Methodik könnte man machen? Die Frage stellen wir uns jetzt auch. Und dann warten wir ab und dann holen die doch halt am Ende die Prozessmenschen und sagen, okay, wie sollen wir das machen? Wie sollen die Agenten funktionieren? Wie wollen wir, dass die das auditieren? Wie wollen wir nachvollziehbar haben, was die gemacht haben? Dass wir BPMs noch modellieren. Da bin ich voll bei dir. Das glaube ich auch irgendwie nicht, dass wir das noch selber machen, aber dass wir uns anschauen, wie die Modelle aussehen, dass wir die verstehen wollen, dass wir sagen, okay, das klingt nach einem guten Prozess, was dieser Agent jetzt macht. Was du ihm vielleicht sagst, okay, ich will nicht, dass er komplett autonom ist, sondern halt hier würde ich gerne ein paar Regeln haben. Da würden wir, glaube ich, schon hinkommen und deswegen glaube ich, alle Wegen führen zu Prozessen.
Matusch, ich kann dir garantieren, dass wir dorthin kommen, weil da werde ich in den nächsten 1-2 Jahren mindestens 4 Paper drüber schreiben. Genau zu dem Thema.
Siehst du?
Schaffst du so deine Doktorarbeit zusammen zu schustern?
Schauen wir mal.
Sorry für meine Direktheit. das Spannende ist, ich glaube, es wird da in den letzten Wochen sehr viel drüber gesprochen, AI für BPM und AI in BPM. Ich glaube, das wird immer mehr aufkommen. Wir werden viel dafür bekommen, dass wir Werkzeuge an die Hand bekommen, dass irgendwie BPM schneller funktioniert, egal in welcher Domäne. Ob es in der Discovery, ob es in der Modellierung, ob es in der Automatisierung geht. Und es wird auch immer mehr dazu kommen, dass die Personen verstehen, wie man AI innerhalb von BPM zum Beispiel jetzt bei der Automatisierung anwendet und wie quasi jetzt gerade auch unter dem Aspekt mit N8N, OpenClaw und all den Agenten, die jetzt um uns herum schwören, wie viel da möglich ist. Und das ist super spannend, weil ich glaube schon, dass wir einen extremen Rückenwind gerade verspüren. Es wird Dämpfer geben, so wie du es beschrieben hast, Christoph. Es wird aber auch extrem viele Aha-Momente geben, dass Leute, die sonst vorher mit Prozessmanagement nie zu tun hatten, in diese Domänen hineinkommen und dafür eine Passion entwickeln. Und das wird super spannend, weil ich glaube schon, die Challenge ist, dass die Guten schneller werden und die sich damit nicht beschäftigen, immer weiter abgehangen werden und diese Schere immer weiter auseinander geht, wie wir das zusammenhalten. Aber let's see. Und das wird nicht nur Training sein, wie man das irgendwie auffängt.
So, ja. Und damit kommen wir zu unserer Lieblingskategorie.
Overrated, underrated.
Daniel, du kannst starten, weil du so lange rausgeholt hast, dass du sehr wahrscheinlich weißt, was davon overrated und underrated war. Feel free.
Ich muss sagen, underrated ist das Verständnis, wie die einzelnen BPM-Disziplinen zusammenspielen, dass nicht eine einzige von den Disziplinen der Nabel der Welt ist. Weil das ist immer das Spannende. Je nachdem mit welcher Religion man davon spricht, jeder sieht sich als das Zentrum der Erde oder als Zentrum von BPM. Also dass das so dieses Zusammenspiel ist. Es ist auch underrated, mehr Know-how über die einzelnen Disziplinen zu haben, weil wir haben ganz viele, auch Consultings, die sind in einem von der Sache extrem perfektionistisch, können aber den Rest nicht. Also ich glaube, das muss ein bisschen mehr Know-how aufbauen. Und overrated, manchmal dieser unglaubliche Push nach Schnelligkeit, dass alles in 2 Wochen fertig sein muss.
Ist jetzt noch schlimmer geworden mit KI.
Christoph.
Ja, ich glaube, man hat es rausgehört, wenn man sich die letzte Dreiviertelstunde angehört hat. Overrated. Und es ist ja im Moment nur ein White Paper, gell? Es ist noch nicht gereviewt oder so, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Gibt es ein Black Paper?
Es gibt Black Paper. Also White Paper heißt, dass es noch nicht gepeer-reviewed wurde.
Und wie heißt es dann?
Dann, also wenn es gepeer-reviewed ist, entweder reviewed paper oder paper, einfach nur paper.
Man sieht, da habe ich heute auch was gelernt.
Genau, perfekt. overrated, Objektzentrierung im Prozessmanagement, underrated, Subjektorientierung oder Subjektzentrierung im Prozessmanagement.
Das hat man auf deiner Website gesehen, ja.
Ja, Christoph ist ein klarer Vertreter von diesen Religionen.
Rede direkt dabei.
Also ich würde aus Overrated Process Mining machen. Nicht deswegen, weil es schlechte Methode ist, sondern deswegen, weil es nicht Ende von allem ist, sondern Anfang. Ich mag die Methoden, ich finde das gut. Ich finde das katastrophal, wenn die Firmen glauben, dass die mit einer Prozess-Mining-Lösung alles gelöst haben. Das ist ja weit von Wahrheit entfernt. Und ich finde es auch schade, weil viele Prozessmanager sprechen uns dann an und sagen, wie soll ich mein Management jetzt überzeugen, dass die noch etwas anderes machen sollen? Vielleicht sich wirklich Gedanken machen soll, was ist der nächste Schritt und so weiter.
Das komplette Budget schon verschossen im Process Mining.
Ja, da gibt's doch die Reports, dann wissen wir alles. Und ich bezeichne Process Mining immer als, wenn du dein Auto hättest und das ist deine Navi. Und wenn ich jetzt halt eine Kurve nicht sehe und halt gegen Wand knalle, dann weiß das der hinter mir schon, dass da eine Kurve ist, aber das ist nicht unbedingt das Beste. Aber wer riskieren will, kann er das so machen. Das ist okay. Underrated. Prozesse.
Mm. Da lehnt sich aber jetzt sehr weit aus dem Fenster.
Ja, absolut. Boah, mir ist gerade noch, als du das so erzählt hattest, so Process Mining ist so ein bisschen dieser elitäre Golfclub im Prozessmanagement, weil das ist so unglaublich teuer, dass in der Regel da
ja, aber Daniel, das ist eine richtig gute Analogie, die du machst, weil am Ende des Tages
elitäre Golfclub.
Ja, also Prozessmodellieren, Prozessautomatisierung, sich mit jemandem über einen Prozess sprechen, also so quasi Prozessinterview machen, das kann jeder sofort machen. Theoretisch ohne Invest, weil es gibt genug No-Code, Low-Code-Tools, die man for free testen kann. Aber Process Mining testen, ja, da musst du halt schon mal ein bisschen was investieren. Das ist halt dann mehr so Golfclub-mäßig.
Ich kenne kein Projekt, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ganz, ganz wenige Projekte, die sechsstellig sind. Das sind fast alle sieben- oder achtstellig. Das ist schon verrückt. Das hast du in kaum einem Prozess
mehr. Aber das ist nur deswegen, weil da die großen Fischer sind oder großen.
Ja.
Also das ist halt so, weißt du, wenn du Golf nicht im Garten spielen willst, sondern immer auf Golfplätzen, dann ist das halt einfach so.
Ja, aber genau, aber das ist nämlich jetzt der Punkt. Du bist fix mindestens sechsstellig, wenn wir dazu zählen, dass du zumindest einen Kümmerer brauchst, einen Experten, und der kostet halt genau so viel im Jahr.
Ja, ja.
Sorry, aber ist jetzt ganz blöd gesprochen. Also
die 15 Milliarden Bewertung von Celonis kommt ja auch nicht von irgendwoher. Also sorry, das ist jetzt schon, also das ist schon auch echt ein teures Hobby. So, gut, wir wollen jetzt nicht ragen.
Damit wir das nicht ragen, es ist auch so, dass wenn du genug Daten hast und so weiter, macht das schon Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, Prozess-Mining-Methoden anzusetzen. Das ist aber Start, nicht Ziel.
Ich habe gerade gelesen, Kaspar Jans ist aus dem Chat ausgetreten.
Ja. So. Und ganz, ganz liebe Grüße noch nach Berlin. Und zwar, ich will dem Norea-Team zum erfolgreichen Funding ihrer Firma beglückwünschen. Weil die haben ja was haben die? 2 oder 3 Millionen eingesammelt für Series A. Das ist schon echt eine coole Sache.
Wir müssen ja nicht teasern, aber wir werden mit denen sprechen.
Yes, ich weiß. Aber einfach nur, da auch einfach mal, weil das ja in eine Richtung
wir,
geht.
Wir fragen die, wo ist der Golfplatz?
Genau. Super. Und Jungs, kurze Frage, wie nennen wir die Folge?
Alle Wege führen zu Prozess.
Nee, kürzer.
Subjekt versus Objekt oder Objekt versus Subjekt.
Na, kann man nicht irgendwas nach Mining machen? Object-oriented Process Mining?
Ja, wir können auch sagen Object versus, ja, oder wir sagen einfach, ja.
Ist Object-Centric wirklich so gut?
Wir können auch einfach sagen, ja.
Was, ja?
Nee. Na, so wie Matusch. Object-centric? Question mark?
Dann mache ich No Object-centric Process Mining? Fragezeichen. Doch, sonst. Ja, passt. Irgendwie so. Nee? Also, Process Mining wäre schon cool, dass man das im Titel hat.
Das ist jetzt wieder zu lang. Kannst du das ein bisschen mystisch benennen? Ist Object-Centric wirklich
Daniel,
so gut?
Du fragst einfach KI.
Ja. Okay. Oder lass dir das meinen.
Ja, ich lass mir das meinen. ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das war wieder eine echt lange Episode heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ihr wisst, Donnerstag ist Prozessphilosophentag. Wenn ihr eine Meinung dazu habt, hinterlasst uns einen Kommentar. Wenn ihr keine Meinung dazu habt, wenigstens ein Like auf LinkedIn. Wir sind kurz vor 500 oder nee, wenn die Episode rauskommt, sind wir schon nach 500. Wohl ein Riesendank dafür und deswegen, ihr Lieben, habt einen schönen Arbeitstag, ein schönes Wochenende. Bis ganz bald. Ciao, ciao.
Tschüss, Baba.